Mein Geist erglüht von wirbelnden, schwirrenden Gedankensplittern, die sich verdichten zu einem kosmischen Dunst der Erleuchtung.
Sowas aber auch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und wo immer ihr uns gerade hört.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Jo, es ist wieder was los im Kino. Es gibt wieder reichlich Filmstarts. Die Sommerflaute ist offensichtlich vorbei. Wollen wir hoffen, dass auch die Kinos wieder voll sind quasi und die Menschen dorthin kommen und die Filme sehen, die diese Woche starten und überhaupt starten. Und geht hin, schaut euch Horizon an, verdammt nochmal. Ich sag hallo zu Heiner. Hi, grüß dich.
Hallo.
Hallo Flo.
Hallo.
Und Servus Jasmin.
Hi.
Den Robert begrüßen wir gleich noch hier in der Leitung. Bis dahin gibt's Veranstaltungstipps und Musik.
Du bist ja gut.
Wir verstehen dich nicht.
Oh, ist schon gut. Du sprichst kein Spanisch. Nein, ich habe Chinesisch studiert.
Chinesisch? Wozu?
Ich fand, das klingt irgendwie schön.
Sag etwas auf Chinesisch.
Ni hao ma.
Und das klingt irgendwie schön, ja?
Man möchte brechen.
Das will ich doch nicht hoffen. Bei den Filmstarts der Woche. Nee, eigentlich ist das schon ganz okay, was so diese Woche startet. Das ist schon wirklich eine gute Auswahl. Sehr bunt gemischt, möchte man sagen. Und wir haben eine Menge gesehen. Das ist das Beste daran eigentlich, die schönste Nachricht. Unter anderem haben wir uns Shirkoa angeschaut. Ein Film aus Indien. Es ist eine indisch-deutsch-französische Koproduktion, aber es ist ein indischer Regisseur, nämlich Ishan Shukla. Der hat vor 8 Jahren einen 14-minütigen Kurzfilm gedreht, der den gleichen Namen trug, Shirkoa. Und es war der erste indische Animationsfilm, der für den Oscar nominiert wurde und auch im Folgenden zahlreiche Preise auf Festivals rund um die Welt gewann. In diesem Film ging es um einen melancholischen Mitarbeiter der Regierung, der zwischen Diensterfüllung und einer mysteriösen Rebellin hin und her gerissen ist. Wir befinden uns also hier in einer Dystopie, in einer unheilvollen Zukunft. Die Welt, die Shukla da entwarf, war wirklich schon damals sehr reizvoll. Eine diktatorische Dystopie, in der die Menschen angehalten sind, eine Papiertüte über dem Gesicht zu tragen, um sich vor einer seltsamen Anomalie zu schützen, die ihnen Hörner und Flügel wachsen lässt. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Aber es ist geil. Also es funktioniert wirklich hervorragend, muss ich sagen. Es ist schon echt eine eigene Welt, in die man da eingeführt wird. Es ist eine Großstadt, es ist dreckig, es ist düster. Es ist ja schon echt sehr dystopisch einfach alles, was da entworfen wird. So. Und dann hast du halt eben diese Figuren, die alle halt eben eine Papiertüte über dem Kopf haben, auf denen sie dann ein Gesicht gemalt haben. Also so einfach nur so ein Smiley-Face meistens eigentlich. Und sich dann dadurch natürlich auch nicht großartig unterscheiden, nur durch ihre Stimme. Und ja, niemand wagt es, diese Papiertüte abzunehmen, weil die Regierung es so angeordnet hat. Es gibt halt eben nur so ein paar Abtrünnige, so ein paar Rebellen, die eben zwischendurch ja dann in den Gassen sich die Tüte vom Kopf reißen und manchmal auch offensiv halt irgendwo in der Seitenstraße sitzen und rauchend oder so. Und eine dieser Personen ist halt eine Frau, die er halt eben dort kennenlernt. Er ist halt so ein kleines Licht, so ein ziemlich zurückhaltender Diensterfüller eigentlich eher. Ist auch mit seiner Freundin immer mal wieder in Disput, die eigentlich raus will, die eigentlich weg will. Aber er hält daran fest und er sieht vor allen Dingen auch eine Karriere eben in dieser Regierung. Und ja, hat da die Gelegenheit quasi aufzusteigen. Es gibt so eine Gruppe von Entscheidungsträgern, die da in so einem Raum sitzen, die sprechen eine unverständliche Sprache, die sind halt irgendwie die Strippenzieher, die hinter dem Ganzen stecken. Und er wird dann wirklich reingezogen in so einen Strudel aus dieser Rebellion, die sich auflehnt gegen die Regierung und wird dann im Folgenden so ein Stück weit zum Messias. Der Film dreht völlig ab in der zweiten Hälfte. Es ist wirklich extrem schräg. Es geht nicht mehr immer alles auf so. Es gibt nicht auf alles Antworten, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber man wird reingezogen in diesen Film und am Ende ausgespuckt und irgendwie hat man was mitgenommen und ist bereichert. Ich fand es sehr, sehr reizvoll, sehr sehenswert. Shirkoa in Lies We Trust. Das Ganze entstanden mit der Animationssoftware Maya, also tatsächlich in Eigenregie mehr oder weniger von Ishan Shukla, auch der Langfilm jetzt entstanden. Das sieht manchmal ein bisschen cranky aus so. Nicht so glatt poliert auf jeden Fall wie die großen Pixar-Filme oder so, aber hat einen ganz eigenen Stil und einen ganz eigenen Charme, den er hier halt auf jeden Fall an den Tag legt. Und ja, der Film ist wirklich voller Ideen, von denen nicht immer alle aufgehen, aber ja, viele auf jeden Fall reizvoll genug sind, um sich das Ganze bis zum Ende anzuschauen. Der Film ist auch 103 Minuten lang, relativ lang für einen Animationsfilm. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, durch die fehlende Mimik die Emotionen auszumachen. Allerdings wird das wiederum in der Originalfassung, in der englischen Originalfassung, also es gab eine große Produktion quasi auch mit englischen Stimmen, das wird da deutlich wieder wettgemacht, weil Goldschiff Tefarani, Asia Argento oder auch Gaspar Noé hier zu hören sind, tatsächlich als Sprecher und Sprecherinnen. Und das macht es dann auf jeden Fall wieder reizvoll und bringt auch die Emotionen und ja, die Story und die Atmosphäre halt wirklich sehr gut rüber. Echt ein interessantes Ding. Micha meinte schon so, da wird niemand reingehen. Er zeigt ihn natürlich trotzdem, klar. das ist ja ehrenhaft, Ehrenmensch auf jeden Voll. Fall. Ja, solltet ihr euch anschauen, Shirkoa, wenn ihr Interesse habt, ein bisschen abseitigen, doch sehr abseitigen Animationskino, was aber wirklich sehenswert und schräg ist. Schön, dass es einen Verleih gibt wie Rapid Eye Movies, die sowas ins Kino bringen. Animation aus Indien, Shirkoa, ab dieser Woche im Kino. Und dann habe ich quasi noch das ganz, ganz andere Ende des Spektrums für euch, nämlich den Film Alles 50-50 gesehen. Tatsächlich eine deutsche Komödie mit Laura Tonke und Moritz Bleibtreu. Axel Stein in der Nebenrolle, David Cross spielt hier mit. Erstmal natürlich jetzt nicht so wirklich, also eher unheilvoll, möchte ich mal sagen, zumal es halt wirklich eine Sommerkomödie ist. Aber ich fand den wirklich gelungen und das liegt vor allen Dingen an dem deutsch-iranischen Regisseur Ali Reza Golafshan, der in der Vergangenheit schon die Goldfische gemacht hat zum Beispiel, den ja auch Robert so toll fand. Also, ne?
Fand den auch ziemlich gut.
Und so ist dieser Film tatsächlich auch ziemlich gut. Es ist wirklich echt gelungen. Wir haben hier im Mittelpunkt Marion, gespielt von Laura Tonke, und Andy, gespielt von Moritz Bleibtreu. Sind beide Individualisten. Am Anfang hat sie das zueinander geführt, dass sie perfekt zusammenpassen, weil sie halt irgendwie eine gleiche Art haben, mit dem Leben umzugehen. Am Ende war es allerdings auch der Grund für ihre Trennung, weil Individualisten einfach auch nicht so wirklich gut zusammenleben können. Geblieben ist allerdings ihr Sohn, Milan. Der ist jetzt ein Teenager ja, offensichtlich haben sie sich dann darauf geeinigt, dass sie halt eben alles 50-50 teilen, damit der Filius von beiden Elternteilen dann auch wirklich profitiert und was hat. Der Elfjährige weiß das allerdings zwischenzeitlich ziemlich gut für sich auszunutzen. Nach einem Vorfall in der Schule, das erleben wir hier am Anfang, wie die beiden Elternteile an der Schule zusammenkommen quasi, beschließen sie, weil er dann eben von der Schule fliegen soll, gemeinsam in den Urlaub zu fliegen, auch aus der Not heraus eigentlich, dass sich die Zeit irgendwie nicht so richtig individuell planen lässt. Beziehungsweise ist es eigentlich so, dass Andy mit Marion und Milan und dem neuen Partner Robin, der neue Partner von Marion, in den Urlaub fliegt. Und dabei kommen dann doch ziemlich viele unausgesprochene Gefühle zutage und die beiden nähern sich wieder an, sehr zum Drama hier und Schaden irgendwo von Robin, den David Cross wirklich super spielt. Der ist halt wirklich so ein Tennisspieler, spielen das Weichei halt so, der halt immer nur immer nur das Beste will halt irgendwie für alle. Der macht das wirklich klasse hier, wie ich sowieso auch finde, dass dieses Ensemble halt einfach gut aufgelegt ist, sehr gut spielt, sich die Bälle halt wirklich auch gegenseitig zuspielt. Zusammengehalten wird das noch von einem griechischen Bademeister, der dort halt eben auf der Insel lebt und dem Milan das Schwimmen beibringen soll, und der erzählt die ganze Geschichte so ein bisschen. Dann haben wir noch Axel Stein als verlassenen Vater, alleinerziehenden Vater. Also wirklich alles sehr, sehr unterhaltsam, sehr pointiert, sehr schöne Sommerkomödie, die vielleicht dann im letzten Akt dann doch irgendwo ein bisschen zu harmonisch ausfällt, ein bisschen zu viel Harmonie irgendwie reinbringen will und das Ganze dann ein wenig konventionell auf die Zielgerade bringt. Aber ansonsten eine wirklich witzige Beziehungskomödie mit pointierten Dialogen und reichlich Situationskomik. Also durchaus eine gelungene Sommerkomödie jetzt zum ausgehenden Sommer und dann auch entsprechend vielfach zu sehen. Sicherlich der Film, der in dieser Woche am präsentesten ist, aber lohnt sich durchaus für alle, die einfach leichte Sommerunterhaltung suchen und mal eine deutsche Komödie sehen wollen, die nicht komplett durchfällt. Alles 50-50 ab dieser Woche im Kino. Jo, und damit öffne ich hier mal die Runde, würde ich sagen, und wir reden über einen Film, der tatsächlich Leipziger Wurzeln hat, mehr oder weniger kann man sagen, denn Tilman Singer ist in Leipzig geboren, aber mit seiner Familie schon kurz vor der Wende ausgereist, geflohen aus der DDR und in Köln heimisch geworden. Dort halt wirklich viele Jahre gelebt. Zwischenzeitlich lebt er in Berlin. Und Tilman Singer hatte ich im Interview jetzt vor einiger Zeit nachzulesen, auch im Kreuzer, beziehungsweise auf kreuzer-leipzig.de. Da gibt es den Text dann auch online zu lesen für alle. Und fand das sehr interessant, auf jeden Fall mit ihm zu sprechen. Der hatte ich glaube, Potsdam-Babelsberg seinen Abschluss gemacht. Und auf jeden Fall war sein Abschlussfilm damals Loose. Hat den zufällig jemand, du hast den gesehen?
Ja, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich habe den auf der Berlinale gesehen. Ja. Und die waren auch am Start und haben so ein bisschen drüber geredet. Also man sieht im Ganzen auch ein bisschen an, dass es ein Studentenfilm ist. Hat sehr kleinen Budget gehabt, aber dafür sehr schöne, akkurate Form gehabt, so als 80er Pastiche-Horror dort irgendwie, von Production Design, von den Kulissen, von der Art, wie es gefilmt hat, echt ziemlich beeindruckt. Also ich bin sonst immer relativ kritisch, was so deutsche Film-Newcomer angeht, gerade auf der Berlinale habe ich da auch schon viel Schlechtes gesehen. Ich muss sagen, so von der Schiene war das einer der positivsten Überraschungen, die ich bisher auf der Berlinale hatte. Also
Ja, gerade insbesondere.
Scheint gut vom Handwerk her zu sein.
Ja, also Euro-Horror kann er. Und das zeigt er uns diese Woche auch wieder.
Ja, nice. Also gerade eben, was den Genre-Film anbetrifft, hierzulande durchaus auch frisch gewesen. Damals fand ich auch Loose. Auch Matthias war sehr angetan. Er hatte den sich auch angeschaut. Und es war schon echt vielversprechend. Und das war 2018, also jetzt auch schon wieder 6 Jahre her. Liegt daran, dass sein neuer Film tatsächlich auch viele Umwege gegangen ist. Es kam dazwischen die Pandemie. Da war 2 Jahre lang halt irgendwie auch überhaupt gar nichts möglich, hatte er erzählt. Aber was er dann jetzt wieder als Regisseur und Autor, wie auch bei Luz, hier mit Cuckoo vorlegt, ist natürlich schon irgendwie der erste englischsprachige Film, den er jetzt gemacht hat, auch durchaus mit einer internationalen Besetzung. Aber also ich finde trotzdem eine eigene Handschrift und einem wunderbar schrägen Ansatz so. Also der Film heißt Cuckoo und er ist auch ziemlich Cuckoo, finde ich, oder?
Ja, also der Film ist, um halt mal einen kurzen Handlungsabriss zu geben, es geht um Gretchen, die ist irgendwie 16, 17 Jahre alt, hat ihre Mutter verloren, der Vater hat erneut geheiratet und da ist halt auch jetzt eine taubstumme Schwester mit in der Familie und das heißt wenig Aufmerksamkeit für Gretchen und dann ziehen sie auch noch nach Deutschland in die Bayerischen Alpen, wo der Vater irgendwie in so ein seltsames Ressort mit einsteigen will und sie trifft dort seltsame Leute, arbeitet an der Rezeption und immer mehr merkt sie, dass irgendwas falsch ist in diesem Hotelkomplex und wird auch von einer unheimlichen Frau mit roten Augen, die da durch den Wald schleicht, verfolgt, gerät in Intrigen und Ermittlungen und was da nicht alles stattfindet, wird verletzt und leid geprüft über den Verlauf des Films und mehr ins Detail zu gehen, würde etwas spoilerig werden, aber es ist auf jeden Fall ein Euro-Horror, der mit der Enge, dem eingeschränkten Horizont, der viele AmerikanerInnen auch Europa als gruselig empfinden lässt, spielt und arbeitet und diese Enge insgesamt so reinbringt und auch mit der Einsamkeit von Jugendlichen in seltsamen Umgebungen spielt und dabei durchaus zitatreich arbeitet. Und um eine Szene direkt schon zu sagen, ich würde sagen, der effektivste Kids on Bikes Film, den ich seit langem gesehen habe.
Stimmt, gab es jetzt länger
die,
nicht mehr.
Die gruseligste Szene des Jahres.
Ja. Ah, wobei wobei ich den Film halt auch, also der hat natürlich wirklich seine gruseligen Momente, aber ich finde den halt einfach so, das ist halt echt eher ein großer Spaß gewesen, fand ich, den zu sehen im Kino.
Na, ich fand ihn schon auch an sich, also ich hatte jetzt dadurch, dass er jetzt auch so nah an Longlegs rauskam, ich finde Longlegs hat durchaus mehr Anspannung über den ganzen Film hinweg, so. Aber Cuckoo hat, finde ich, die gruseligeren Einzelmomente, weil ich finde halt wirklich, diese Fahrradszene, die es in Cuckoo gibt, ist wirklich, glaube ich, mit das Gruseligste, was ich in den letzten Jahren einfach auch gesehen habe, finde ich. Also was halt auch so auf eine Art und Weise Grusel auslöst, weil du halt so, weil ich musste halt an eigene Strecken, die ich als Jugendlicher gefahren bin, zurückdenken, die halt ähnlich aufgebaut sind. So ein bisschen abseits mit Wald und dann hast du halt alle, ne, so was da halt so alles ist. Und deswegen fand ich das unfassbar effektiv. Und ich war so, ja, das ist, da scheißt dir einfach die Hose, fertig. So, und ja, der Rest drumherum ist nicht unbedingt dauerhaft so gruselig, was aber dann halt auch wieder, natürlich wieder gut tut. So, und also ich hatte jetzt nicht permanent nur Spaß, sag ich mal, aber ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst, damit das sagen, der große Drumrum-Part macht schon auch einfach Freude.
Du hast regelmäßig irgendwelche Hotelgäste, die sich dann in der Lobby übergeben. du hast einfach, ja, natürlich so dieses völlig drübermäßige Deutsch-Klischee, was da drin steht, diese alten Postkarten-Kitsch-Idylle halt, ne, in der wir uns hier bewegen und natürlich ist der von der Kuckucksuhr hergeleitet irgendwo. Natürlich auch hier ein Klischee, mit dem man halt einfach gut spielt, finde ich.
Also Dan Stevens, man merkt auf jeden Fall, dass er Deutsche von außen beobachtet hat und verstanden hat, wie man Almar spielt.
Absolut. Dan Stevens ist sowieso so ein Fall für sich. Der hat ja auch schon, der spricht ja hervorragend Deutsch, ne? Er hat ja auch schon hier Ich bin dein Mensch gespielt und da auch schon seine Deutschkenntnisse bewiesen, aber ich meine, Dan Stevens sowieso ist natürlich echt ist echt Gold wert für den Film, wirklich, weil der ist so herrlich drüber in seiner Rolle, dass es halt einfach Spaß macht, dem Ganzen zuzusehen, aber trotzdem so committed irgendwo, dass es jetzt hier nicht so ein Abziehbild ist, wie es manchmal halt eben bei Nicolas Cage der Fall ist, finde ich. Macht das trotzdem einfach auf eine perfide Art und Weise Spaß, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt auch dieser, wenn man den Unterschied machen will zwischen Grusel- und Horrorfilm, ist es halt eher ein Gruselfilm und möchte halt gar nicht so das komplett disturbing sein. Für die queere Lesart würde ich vielleicht nochmal zurückkommen, wenn wir, also außer Heiner hat gar nichts mehr zu sagen zu dem Film.
Ich habe ihn leider nicht geschafft.
Du hast es nicht mehr geschafft, okay. Ja dann.
Ich habe es befürchtet,
dann, weil du so still bist. Ich habe mich nochmal rausgeschmissen aus der Liste, in der Mail war ich noch drin.
Ja, nee, dann komme ich direkt zu Hunter Schäfer. Junge Transfrau-Darstellerin, die wir jetzt auch in Kinds of Kindness in der Nebenrolle sehen konnten dieses Jahr, die in Euphoria eine der Hauptrollen spielt und da auf jeden Fall auch durchaus bahnbrechend in ihrer Darstellung war, auch schon Drehbuch für einige der Folgen der Serie übernommen hat. Also auch eine Schauspielerin, die mit in den Produktionsprozess reingeht und die als Final Girl diesen Film komplett trägt. Der Charakter ist explizit queer, aber wir wissen nicht, ob der Charakter auch trans gedacht ist. Aber aus der Perspektive bietet der Film halt schon viel an Horror von sozusagen einem Fokus auf Fortpflanzung als eine Rolle, dem und auch halt dieses Familienbild, wer darf eine Familie haben, wer darf sozusagen weiblich sein und eine Mutterrolle einnehmen, das spielt da an Horror mit und eben wie halt sozusagen marginalisierte Menschen von so etwas, von solchen eugenischen Gedanken auch ausgeschlossen werden, sowohl natürlich die behinderte Schwester als halt eben auch jetzt eine queere Person und eben dadurch, dass es eine Transdarstellerin ist, sieht man es halt durch diese Linse auch und dazu kommt halt der Body-Horror von dein Körper tut nicht, was er soll, einfach, dass die Verletzungen akkumulieren sich halt über den Film, sie trägt halt immer mehr Spuren davon, von dem Horror und man merkt, wie es sie halt auch in dem einschränkt, was sie tun kann und das ist dann halt auch dieses in einem Körper gefangen sein, der seinen Zweck nicht erfüllt und ich glaube, das ist eben durch die Wahl der Darstellerin, die aber auch insgesamt so Angst und Reaktionen auf das Ganze, aber auch so verzweifelten Teenager-Mut mit einem Schnappmesser gegen das Böse gut umsetzen kann, gibt dem Film auf jeden Fall auch einen, finde ich, einen großen emotionalen Kern und es funktioniert auf einer queeren Lesart und dann wird der Horror auch präsenter mit wenn halt der Stevens Charakter sowas sagt wie you are competing for resources, was halt ja, okay. Da kommt dann halt viel sozusagen an unterschwelligem, was da eigentlich für Ideologien hinterstehen, hinter den Horrorfiguren raus. Aber man kann ihn auch als einen campy Retro-Horror gucken und sich an giallofarbenem Blut und geilem Soundtrack und coolen Setpieces erfreuen. Und ich mag es auch, wenn Filme auf beiden Ebenen funktionieren. Ich hatte sowohl Spaß beim Sehen als auch danach nochmal, also ich habe jetzt zweimal geschaut, halt einmal sozusagen auf Englisch, Screener-mäßig und dann nochmal halt auf Deutsch im Kino. Und es hat mir geholfen, sozusagen beide Varianten mitzunehmen, um eben noch, um halt sozusagen ist durch zwei Linsen zu sehen. Und ich mag ihn.
Geht mir auch so.
Ja, ich mochte ihn auch. Ich fand ihn auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich musste zwischendurch so ein bisschen, was Zeiteinordnung geht, an It Follows denken, der das ja auch immer so sehr anachronistisch wirkt, wo du nie richtig verorten kannst, wann spielt dieser Film. Und ich finde, genau dasselbe Gefühl hatte ich bei Kaku auch ganz oft, weil halt die ganzen Settings alles super alt teilweise wirkt. Und du hast das Gefühl, okay, auch architekturmäßig, was du siehst, das könnte halt auch in den 80ern sein. Und im nächsten Moment nimmt halt jemand sein Handy aus der Tasche und hat ein Smartphone in der Hand. Oder hört irgendwie Musik oder sowas, die halt eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Und so. Also halt nicht in die Zeit, an die du erst denkst, passt oder so. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich weiß nicht, ob einer von euch noch einen anderen deutschen Horrorfilm gesehen hat, Schlaf, ob das euch was sagt, von 2020. Weil ich hatte auch, also der hat natürlich eine andere Grundthematik, aber dieses Setting an sich, da musste ich sehr schmunzeln, weil das fast eins zu eins gleich aussieht, auch wenn es anscheinend, ich habe gerade mal nachgeguckt, woanders gedreht wurde, aber hat auch dieses Ressort irgendwo in den Bergen, bei Schlaf soll es der Schwarzwald sein, hier sind es die Bayerischen Alpen und sowas und dann passiert da was mit jugendlichen Frauen so ungefähr, ich fand es schon sehr spannend, wo da die Parallelen einfach liegen und dass das anscheinend da so ein Thema ist.
Ja, ich musste für den Anachronismus tatsächlich an Greg Araki denken, halt queerer Filmemacher, der halt in den, so um die Jahrtausendwende viel Kram gemacht hat und der halt so fashion forward war und die Charakter, die da teilweise ins Bild laufen, wie sie halt gekleidet sind, wie sie sich geben, wirken, als wären das Extras aus seinen Filmen gewesen. Also halt auch diese Over-the-Topness und queere Mode. Also gerade eine Person, die da halt sozusagen das Love Interest von Gretchen, die da mit Sonnenbrille reinläuft, wirkt halt eins zu eins wie ein Greg Araki-Charakter.
Ja, auf jeden Fall auch toll, dass er den Film in 35mm gedreht hat. Ne? Also wirklich Film kriegen wir hier auf die Leinwand. Das ist wirklich sehr schön. Und ja, ich war auf jeden Fall auch sold und bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Der Film lief auf der Berlinale, lief in Sundance. Er ist ziemlich gefeiert, auch in den Staaten durchaus. Und sein neues Projekt ist wohl auch schon in der Mache. Es wird wieder englischsprachig sein. Wo er dreht, weiß er noch nicht genau. Kann allerdings auch nicht so viel dazu sagen, weil er will es nicht aufs Spiel setzen. Wie er sagte, ist da dort ein Stück weit abergläubig auch. Aber wenn das so weitergeht, also was das so Atmosphäre anbetrifft und Inszenierungen, fand ich das schon ziemlich bemerkenswert hier.
Auch die 35 mm, das sieht man. Ja. Ich habe es jetzt nicht direkt gewusst, aber ich dachte auch direkt, so sieht halt einfach richtig schön filmisch einfach aus.
Ja,
ich merke schon, ich habe den falschen Horrorfilm geguckt.
Das werden wir gleich noch klären, auf jeden Fall.
Wie ich einfach beide gucken.
Ja, aber es macht ja nichts, weil du kannst ja noch hingehen und das würde ich auf jeden Fall auch euch allen empfehlen. Auch Robert hatte ich das ja schon empfohlen, der hat den auch noch nicht sehen können. Aber schaut euch Kuckuck an, es gibt viele Gelegenheiten jetzt. Kuckuck ab dieser Woche im Kino und ja, vom Leipziger Weltkinoverleih gebracht. Und wir haben auch Freikarten für euch am Ende der Sendung. Und hören auch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Simon Wesco und Hunter Schäfer.
So ist es.
Genau, hier ist Gretchen's Song.
Halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn etwas läuft.
Filmstarts der Woche.
Genau, wir sind wieder bei Filmriss. Immer noch da. Lars verabschiedet sich jetzt. Aber wir bleiben hier und halten die Stellung.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, Lars. Bye
bye. So. Genau. Wir haben noch einen anderen Horrorfilm der Woche gesehen. Der Heiner und ich waren nämlich gestern noch zusammen im Kino.
Ja, ganz spontan. War schön.
Ganz spontan war schön. Genau. Wir haben Afraid gesehen.
Ja.
Der AI-Horrorfilm der Woche oder so ähnlich?
So ähnlich. Der neue Film von Chris Weitz, dem Drehbuchautor von vielen bekannten Filmen, unter anderem Rogue One. Auch Regisseur von ein paar bekannten Filmen. Ich glaube, About a Boy hat er auch den Regie-Credit. Also auch, ja, ein Hollywood-Mensch, der ein, zwei Highlights hat, aber auch viele, ich sag mal, Auftragsarbeiten, so ein bisschen Goldener Kompass und solche Geschichten, ist da auch alles mit dabei. American Pie hat er damals das Drehbuch geschrieben, ich glaube, es war so sein Start in Hollywood, also, und dann New Moon, ich glaube, ist die Twilight-Ausgabe, die von den meisten Leuten als die beste angesehen wird. Ich habe leider keinen Überblick über die ganze Geschichte.
Einfach mal behaupten, ne?
Ja, die Leute sagen es, aber keine Ahnung.
Das ist ja auf jeden Fall eine Vita, die einem jetzt schon mal Angst macht vor dem Film.
Es ist leider auch...
Ich kannte die Vita nicht, das haben wir dann nachbesprochen, das war aber sehr spannend. Ich habe auch hier gerade noch nachgereicht bekommen, passend für hier, ne, weil wir es gerade bei Kuckuck schon nicht hatten.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Whoa, 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 yeah,
wir müssen sofort raus hier.
Genau, unser Horrorfilm der Woche-Jingle. Der darf nicht fehlen, wenn wir gleich zwei haben. Ja, eventuell war ich trotzdem nach dem Trailer auch ein bisschen afraid. Ob der Qualität natürlich. Hätte ich die Vita gekannt, wäre ich vielleicht...
Gar nicht erst hergekommen.
Ach, natürlich hätte ich mir das angeguckt. Also machen wir uns nichts vor. Ich hätte es mir natürlich trotzdem angeguckt. Jasmin lacht auch wissend, ist so, ja, Flo guckt den Dreck auch an. und es hat ja zumindest eine Besetzung, die irgendwie schon mal dafür spricht. Denn wir haben ja als Familienvater in der Hauptrolle den fantastischen John Cho, der ja auch schon als bei anderen Desktop-Thrillern, also vielen so Tech-Sachen schon mitgemacht hat mit Searching.
Ja.
Was ja auch
den fand ich richtig spannend stark war. Und insgeheim habe ich mir auch so ein bisschen erhofft, dass es so etwas werden würde. Das ist es leider nicht geworden.
Das ist korrekt. Wir haben auch Catherine Waterston dabei, die wir anscheinend zuletzt in Babylon gesehen haben, wenn ich das hier richtig überblicke. Die auch einfach bei sehr vielen Sachen irgendwie dabei war, wo ich auch die ganze Zeit dachte, ich habe das Gesicht schon mal gesehen, ich konnte es einfach nicht zuordnen.
Sie sieht ihrem Vater halt auch sehr ähnlich und er ist auch so eine Hollywood-Legende, Sam Waterston. Ich finde es faszinierend, dass sie jetzt auch so zentral ist in Hollywood mit Alien Covenant vor ein paar Jahren und jetzt auch in solchen Filmen. Wir haben ihn in der deutschen Synchro gesehen, da war es für mich auch ein bisschen schwierig zu klar zu machen. Also ist es jetzt einfach schlecht oder ist es schlecht synchronisiert? Ich kann es nicht genau
ausmachen. War das Dialogbuch kacke oder waren Dialoge einfach kacke?
Ja, oder beides, ich weiß es nicht. Aber nee. Ja, es ist dann dieses Pärchen und die beiden haben auch 3 Kinder und haben dann auf einmal diese AI im Hause. Der Vater John Cho arbeitet in einer Marketingfirma und die sollen dieses AI-Assistenz-Produkt im Idealfall dann vermarkten für sie und als Testobjekt wird dann auch eins von den Dingern bei John Chos Familie zu Hause installiert. Und wie man sich so vorstellen kann bei so einem AI-Horrorfilm, geht das dann auch sofort los mit den creepy kleinen Schnitten, kleinen Moves, die dieser Assistent dort macht.
Die AIA.
Die AIA.
Ja, die glorifizierte Super-Alexa oder so ähnlich.
Genau.
Die auch direkt, wenn sie eingebaut wird, schon mit HAL 9000 verglichen wird.
Ja.
Ich fand es schön, dass sie es zumindest ausgesprochen haben, weil ich dachte mir nach dem Trailer schon so, ihr müsst irgendwas dazu sagen, weil es halt mehrfach Szenen gibt, wenn irgendwie Sachen von Blau auf Rot wechseln und sonstiges Zeug. Ja. Es ist zu offensichtlich und ich bin so, du kannst nicht so tun, als gäbe es das nicht in dieser Welt.
Ja, so aufregend war es leider nicht. Also nee, es gab gewisse Elemente an dem Film, die eigentlich so ein bisschen gezeigt haben, dass da irgendwo auch ein besserer Film vielleicht drunter stecken könnte. Also gewisse Kniffe, die der Regisseur dort sich zu Gebrauche gemacht hat, die Idee, diese Familie als, also das Konzept an sich holt mich ab. Ich finde es eigentlich eine super Idee, quasi Home Invasion mit der klassischen Familie und dann ist aber natürlich the threat is from inside the house. So. Aber ja, es werden dann einfach auch Entscheidungen getroffen, die ich so gar nicht nachvollziehen konnte. Also,
ja, es ist, ich fand auch, also die Entscheidungen waren alle schon komisch. Was mir sehr aufgestoßen ist, ist einfach dieses, wie schnell alles geht.
Mhm.
Weil halt gefühlt am ersten Tag, sie kriegen es morgens und am ersten Tag abends haben sie gefühlt schon das erste Gespräch darüber, dass man das Ding vielleicht wieder ausschalten sollte.
Ja.
Wo ich halt so bin, so, das geht gerade alles viel zu schnell. Was dann, ne, wir haben auch gestern drüber kurz geredet, ja, ein positiver Aspekt von solchen Filmen, dass dann nur 85 Minuten dran stehen. Das macht dann auch immer ein bisschen attraktiver, da reinzugehen.
Ja, man muss auch sagen, so lange gelangweilt habe ich mich in dem Film auch nicht. Das muss man dem Ganzen zugute halten.
Ich würde auch behaupten, wir haben beide viel gelacht oder zumindest, also ich habe sehr viel auf meine Zunge gebissen, damit ich nicht laut lachen muss.
Ja.
Also das war, der Unterhaltungsfaktor war dann auf der Ebene auf jeden Fall da,
ja.
Aber jetzt halt nicht zwingend auf, so wie der Film das vielleicht wollte, sage ich mal.
Also eine der speziellsten Entscheidungen war, dass die quasi rekrutierten, wie sagt man, Mercenaries, Auftragskiller sozusagen, dieser AI, die Entscheidung treffen oder die AI trifft die Entscheidung für sie, runde Bildschirme auf ihr, als Maske über ihre Gesichter zu ziehen und diese haben dann so.
Es sind verunstaltete Emojis. Ich meine, ich weiß nicht, ob du so das AI gespielt hast.
Verunstaltet-mäßig.
Ich musste an Binding of Isaac denken, wenn dir das Game was sagt, weil das Gesicht auch meistens ja dieses Babygesicht ist, was so rund Emoji-mäßig ist und dann Blut unterlaufen und irgendwie so ein bisschen creepy halt.
Ja.
Das wirkte auch halt sehr komisch. Ich weiß nicht, ob sie versucht haben, da Richtung sowas wie The Purge zu gehen, wo die Leute ja auch meistens irgendwelche Masken mit viel Lichtern und sowas anhaben halt.
Also für mich wirkte es so wie so ein visueller Flourish, der aber dann einem total rauswirft, weil also was für einen Zweck verfolgt das, diese flashige, sehr verrückte Idee zu haben als AI, die ja eigentlich kalt und rational agieren sollte im Idealfall.
Ja, es war, es ist halt, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich wurde enttäuscht für das, was ich erwartet habe, weil es steht halt auch Blumhouse drauf und sowas und dann war ich halt auch so,
es gibt aber auch gute Blumhouse.
Das stimmt, aber trotzdem bin ich so.
Hollow Man zum Beispiel fand ich richtig rund.
Das war der Unsichtbare, ne?
Jo.
Ja, der war cool, aber trotzdem ist es ja, du siehst, finde ich, bei den Trailern meistens, oder wenn du halt davor guckst, finde ich, hast du meistens schon anhand von den Trailern und wie die vermarktet werden, weißt du meistens schon, in welcher Sparte wir uns bewegen. Mhm. Ob wir uns bei denen etwas besseren bewegen oder ob das einfach wieder so, hier ist Stangenware, weil man sieht den Film auch an, der konnte halt sehr, sehr billig produziert werden einfach.
Ja.
Der wird sein Publikum finden und dementsprechend einfach Geld machen, was auch schön ist, weil das dann dafür sorgt, dass vielleicht andere Sachen wieder gefördert werden.
Klassischer also, B-Film also.
Genau, es ist halt wirklich ein klassischer B-Film.
So.
Ich habe auch zu Heiner am Ende vom Film gesagt, das Ende fühlt sich tatsächlich auch sehr 80s an, so sehr 80s B-Horror-Movie-like, was ich ziemlich cool fand. Was halt manchmal verwirrend ist, ist das Gesicht von John Cho, weil du dem öfter mal ansiehst, dass er irgendwas spielt, was sehr gut passt, aber dann irgendwann realisiert, warte mal, aber mein Charakter hat eben noch das gemacht und gleich passiert das, weil er das Drehbuch gelesen hat und einfach nur sich Fragen stellt, warum das gerade, was da gerade passiert um ihn rum.
Ja. Er wirkte genauso überfordert wie sein Charakter mit dieser Aufgabe. Er hat alles gegeben, aber...
Ja.
Ja,
aber ey, wenn ihr Bock habt oder sowas, eine schöne Runde 90 Minuten, also unter 90 Minuten, so ein bisschen seichte Horrorunterhaltung oder sowas mit, also halt, ne, ist jetzt auch nicht keine neue, großartige, tolle, super neue Message, sag ich mal, aber AI sucked ass auch, ne?
Klar.
So. Und wie gesagt, ich glaube, das Gruseligste waren die Cursed, die Opening Credits, die drüber gelegt waren über so Cursed AI Animated, also generativ
da gibt's AI einen Begriff für, oder?
Was ist denn? Generierte Bilder und Videos halt von irgendwelchen Kindern und sowas, die da die ganze Zeit rumgemorpht sind und so. Und darunter lag halt so ein Kinderlied, was halt auch wieder sehr Richtung 2001 geht, mit den Daisies und so. Aber das war schon, das fand ich auch relativ effektiv und ich war auch so, deswegen war ich am Anfang nämlich auch noch so, oh, das könnte interessant werden.
Ja.
Aber ja, es an war sich, halt okay.
Das ist schon auch so ein Horrorbild, also diese Midjourney und andere AI-Maschinen, die dann Bilder kreieren, die doch aber irgendwie nicht so ganz den Nagel auf den Kopf treffen und dadurch dann eigentlich so das schlimmste Nightmare-View kreieren, was man sich so vorstellen kann. Da war der Film noch richtig so, okay, let's go. Und dann kommen wir zu Emoji-Gesichtern, die blutverschmiert sind. Dann war ich irgendwie
und dem
so
Emoji-Movie.
Ernüchtert. Stimmt, der Emoji-Movie kriegt auch eine prominente Gastrolle in diesem Film. Also,
ja.
Ich habe mich nicht gelangweilt.
Man muss gelangweilt so sagen, haben wir uns beide nicht.
Also, wenn man den irgendwie günstig irgendwie schießen kann oder wenn der zufällig im Fernsehen läuft, sag ich mal, also... Ja.
Wir haben ja auch am Ende der Sendung wie immer Freikarten für die ganzen Horrorfilme.
Siehste.
Und da sage ich mal so, nehmt eine Freikarte, nehmt euch einen Freund, vielleicht ein, zwei Bierchen oder sowas.
Genau.
Genau das Richtige. Freitagabend.
Ein bisschen, aber nicht zu laut.
Genau, bitte nicht zu laut. Das war Afraid. Ich würde jetzt ohne Musik oder andere Umwege... Ja. Jasmin, nochmal das Wort erteilen. Du hast nämlich Fireworks gesehen.
Genau, das der Geheimtipp der Woche, würde ich mal sagen.
Dein persönlicher Film der Woche, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, schon. Ich hatte mehr Freude an Cuckoo, aber es ist schon der bessere Film. Ja, also es ist ein Film, der spielt in der sizilianischen Provinz während der Fußballweltmeisterschaft 1982. Unter der so sommerlich italienischen Oberfläche verbirgt sich Gewalt, Ausschluss von Leuten, Einsamkeit und ein Mangel an Privatsphäre. Und das sind ganz, ganz schlechte Voraussetzungen für eine schwule Landjugend. Zwei junge Männer lernen sich kennen durch einen Mofa-Unfall und verlieben sich ineinander, was unter den Umständen der Zeit halt sofort zu ganz unangenehmen Reaktionen ihrer Umwelt führt. Beim einen ist schon bekannt, dass er irgendwie schwul ist oder zumindest was für Männer übrig hat und der wird halt die ganze Zeit gemobbt dafür und auch von seinen Eltern erfährt er keinerlei Unterstützung. Der andere, für den ist es sozusagen so die erste Liebe, die erste Beziehung und auch, der muss erst lernen, dass man es hätte geheim halten sollen, aber als er dieses lernt, ist es bereits zu spät und auch er gerät halt in diesen Sog hinein. Das Ganze hat auch sehr viele einfach super schön gefilmte Szenen. Es spielt in den 80ern, es fühlt sich auch nach den 80ern an, aber halt nicht nach den nostalgischen Pastiche-80s, sondern eben sehr, das ist Italien in den 80ern, also mit Liebe für Detail von eben Kleidung über so Glaswaren, also sozusagen aus was die trinken und also einfach die Gegenstände fühlen sich komplett so an, aber die Kamera nutzt moderne Möglichkeiten wie Drohnen und Handhelds, um eben da sehr interessante Bilder zu generieren, zu schaffen, die eben ja anders sind, als wenn es tatsächlich in den 80er Jahren gedreht worden wäre. Und gerade die Nachtaufnahmen mit den namensgebenden Feuerwerk sind wirklich sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Und man kriegt halt auch die Momente, wo eben die beiden Liebe zueinander empfinden können, kriegt man halt auch sehr schön mit. Und gleichzeitig eben die Paranoia der ständigen Beobachtung und die beängstigenden Momente, wenn die eigene Familie sich gegen einen stellt. Der Film hat auch kein Happy End, um das schon mal vorweg zu nehmen, sondern verfilmt einen realen Kriminalfall, der so passiert ist und in der italienischen Geschichte auch durchaus Nachhall hat. Mich hat es sehr berührt. Ich habe ihn jetzt halt auch diese Woche gesehen bei 30 Grad und das ist ein Film, wo es einfach passt, weil es eben auch diese Hitzewellenstimmung die ganze Zeit dabei hat und ein fantastisch gut gemachter, auch fantastisch gespielter und besetzter Sommerfilm mit deprimierendstem Ausgang.
Wollte ich gerade sagen, sommerlich, aber auch nur von dem Setting her, nicht unbedingt von den Vibes wahrscheinlich.
Oder halt von dem erdrückende Hitze.
Okay, fair enough. Ja, kann also, auch zu Horror werden. Ja.
Genau, also True Crime, queeres Drama, perfekt inszeniert, würde ich sagen. Hat eben nur einen sehr kleinen Start, aber ich möchte euch auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass das ein sehr sehenswerter Film ist.
Also für dich auch noch vor Cuckoo?
Es ist halt die Frage, welche Stimmung ihr wollt. Wenn wenn jetzt gerade die Stimmung nach ich möchte unterhalten werden und ein bisschen über queeren Grusel nachdenken, dann auf jeden Fall Cuckoo. Wenn ihr perfekt inszenierten Film sehen wollt, aber emotional richtig ruiniert werden, dann würde ich Fireworks höher ranken. Ich glaube, dass halt eben, wenn man so eine objektive Qualität von Filmen versucht festzulegen, ist Fireworks irgendwie nochmal höher, aber ich lasse sie auch gerne einfach nebeneinander stehen und nur weil der eine Film mich trauriger gemacht hat, ist er halt nicht in Wirklichkeit der bessere Film.
Ja. Nice.
Wunderbar. Schön zu hören. So, dann machen wir jetzt die Musik zum Übergang in das, was du sonst noch gesehen hast und gucken mal, ob Robert es noch dazu schafft oder nicht.
Jawohl.
Hier ist einmal das Opening von Margarita Vicario und Dade aus Gloria.
Cosa fai l'impalata?
So, wir sind wieder da. Immer noch mit
dem Starts der Woche.
Genau. Und das war aus dem Film Gloria, den du auch gesehen hast, Jasmin.
So ist es.
Und Moment. Über den du uns auch noch was Tolles erzählen kannst. Leider ohne Robert.
Genau, aber der fand ihn auch sehr, sehr gut.
Ja, war auch begeistert.
Genau, das ist auf jeden Fall auch einer der guten Filme, die diese Woche gestartet sind. Ihr habt gemerkt, wir haben auch keinen expliziten Filmstart der Woche gehabt, weil einfach viel Qualität weit verteilt. Margarita Vicario hast du ja schon genannt als Komponistin dieses Stücks. Das ist eine italienische Musikerin, die aber nun auch als Regisseurin tätig ist in diesem Film Gloria, spielt im Jahr 1800 in Venedig in einem Waisenhaus, wo die weiblichen Waisenkinder oder Jugendlichen eine musikalische Bildung erhalten und im Grunde so barocke Orchester Musik spielen lernen. Und Im Wesentlichen geht es darum, dass die ganzen reichen, privilegierten Männer alles ziemliche Versager sind und nichts gebacken kriegen und die weisen Mädchen eine Band gründen. Und das Ganze klingt ziemlich poppig und so ist es auch. Es ist durchaus bereit, das Ganze anachronistisch zu inszenieren. Also die Musik, die sie spielen, mit der sie Freundschaften schließen, ihre Beziehungen ausdrücken zueinander und mit der sie Selbstermächtigung erfahren, ist eben eine, die eher poppig klingt, natürlich mit den Instrumenten und den Mitteln barocker Musik und Kammermusik, aber eben mit Popmelodien und Elementen. Ähnliche Kunstgriffe wurden ja auch zum Beispiel schon bei Babylon gemacht, der letztes Jahr lief, was ich auch sehr geschätzt habe, sozusagen Musik der Zeit für moderne Ohren gestalten. Der Film macht sich halt auch keine Illusion, dass er das für ein reines Klassikpublikum tut, sondern eben für ein modernes Pop-Publikum. Und ich glaube, das tut dem Film gut, einfach da Spaß mit seinem Setting und seiner Musik zu haben. Es gibt, abgesehen halt von diesen Themen von eben Frauenfreundschaft und Selbstermächtigung, auch durchaus düstere Momente in dem Film, in denen sexuelle Gewalt und Suizid angesprochen werden und sozusagen die Handlung beeinflussten. Also es zeigt halt auch durchaus, dass das Jahr 1800 ein ziemlich düsteres gewesen ist insgesamt so für, mitten in napoleonischen Kriegen sind Frauenrechte jetzt nicht das Zentrum des Diskurses, muss man so zu sagen. Der Film ist insgesamt auch einer, der Spaß macht, der Freude bereitet, der einen mitfiebern lässt mit den jungen Protagonistinnen, die da ihren Weg finden und auch eine Würdigung an eben musizierende Frauen, die, wie der Film ist, in einem Text ausdrückt, wie gesammelte Blüten zwischen den Seiten der Geschichtsbücher verschwinden. Und man merkt, es ist ein Film, der auch durchaus poetisch sein möchte. Die Musiksequenzen sind das, was mich wirklich am meisten mitgenommen hat. Also da merkt man auch, dass Margherita Vicario einfach in der Lage ist, Musik zu inszenieren, dass sie es als Musikerin halt auch weiß, wie es funktioniert und was halt auch die Faszination von Musizieren ausmacht und wie sich so eine Dynamik in einer Gruppe von musizierenden Menschen entwickeln kann. Und das zeigt der Film sehr gut. Kostüm und Ausstattung ist auch glaubhaft und gut inszeniert, gibt den Charakter eine Möglichkeit, sich selber auszudrücken, obwohl es teilweise sehr uniform ist. Und jetzt als eine Person, die sich so für Kostümgeschichte interessiert, war ich auch nicht unzufrieden damit, wie es gemacht wurde, sondern kann mich da mit den Anachronismen sehr, sehr gut anfreunden, weil es der Story und dem Film beiträgt. Ist ein italienischer Film. Ich habe ihn jetzt auch im Italienischen gesehen, mit entsprechend italienischem Gesang. Übersetzung kann ich entsprechend nicht die Hand für ins Feuer legen, aber ich fand es auch die Musik hörenswert dabei.
Ist ja eine italienisch-schweizerische Koproduktion. Sieht man dem Ganzen auch den schweizerischen Teil an?
In der Tat gibt es eine Szene, die in den Alpen spielt.
Sehr gut.
Wunderbar. Schon wieder Alpen.
Ja.
Na, einmal Schweiz, einmal Bayern.
Ja, es geht darum, dass sie Mademoiselle de Sian, was sozusagen die Erfinderin der vergleichenden Literaturwissenschaft ist, besuchen wollen.
Cute.
Also historische Figur.
Ja. Nice. Oh,
kenn ich schon wieder nicht, fühle mich wieder dumm, aber ist okay.
Ja.
wie immer. Wunderbar. Dann haben wir noch mehr gute Filme diese Woche, die ihr im Kino gucken könnt. Dann kommen wir jetzt zu dem, was ihr gerade eben vielleicht schon ganz kurz den Anfang gehört habt.
Kleiner Teaser.
Das war der Teaser. Der Marc hat nämlich noch einen Film gesehen, und zwar einen Dokumentarfilm über die Antifa. Das gibt's jetzt.
Hallo, ich habe mir den Film Antifa, Schulter an Schulter, wo der Staat versagte, angesehen. Das ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2024. Er wurde bis ins dritte Quartal diesen Jahres gedreht und ist eine Stunde 33 Minuten lang. Er wurde produziert von Left Vision. Das ist ein Kollektiv, das unter anderem Berichte, Kurzdokus zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen produziert. Und dieser Film ist der dritte Kinofilm des Kollektivs. Es werden 5 Aktivistinnen, Aktivisten aus antifaschistischen Organisationen begleitet, die während der frühen 90er bis in die Nullerjahre aktiv waren. Und der Einstieg ist hart mit Bildern von den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen, die im August 92 ja von Nazis und ganz normalen Bürgern eben entfacht wurden, wo Molotow-Cocktails auf Häuser oder Wohnungen von Asylbewerberinnen geworfen wurden und eben der Tod von Menschen in Kauf genommen wurde. Und ja, also willkommen in den Baseballschlägerjahren. Es wird viel mit Archivmaterial gearbeitet, von Straßenkämpfen, Demos, Ausschreitungen und ja, die Geschichte der antifaschistischen Bewegung in der BRD erzählt, seit Beginn der 90er Jahre. Und in Abwechslung kommen dann die Interviewbilder zustande, also alle 5 Akteurinnen und Akteure wurden an 5 verschiedenen Standorten eben interviewt. Und es ist ein rein oder relativ subjektiver Film, aber die Akteure schwelgen jetzt nicht in Erinnerungen, sondern reflektieren ihr Engagement während der 90er und 0er Jahre in verschiedenen antifaschistischen Gruppen und verhandeln auch die Frage, inwieweit Gewalt gegen Menschen überhaupt gerechtfertigt ist. Ja, denn alle wissen auch, dass Ideologie nicht einfach aus Köpfen verschwindet durch Gewalt, sondern dass es dazu mehr braucht. Es braucht eben andere Lebensentwürfe und Utopien. Die Pogrome in Rostock wurden irgendwie im Film so als Schlüsselereignis mit dargestellt, bei dem die Betroffenen merken, dass auf die Polizei und den Staat kein Verlass ist und dass Nazis ungehindert machen können, was sie wollen. Und daraufhin schließen sich dann auch Antifas zusammen und versuchen die Nazis daran zu hindern, weiter Menschen anzugreifen und versuchen die Betroffenen dann auch zu schützen. Es wird vor allem auch die Bedeutung des antifaschistischen Pressearchivs APAPIS hervorgehoben, denn viele Journalistinnen und Journalisten ihren Recherchen auf dieses Archiv, deren Wissen über antifaschistische Szene, Organisationen ist oft nicht so weit fortgeschritten. Deshalb greifen sie oft auf das Archiv zurück. Und ja, die Relevanz von Zivilgesellschaft, gerade in unserer heutigen Zeit, wird auch betont. Aber irgendwie fehlt trotzdem eine Idee, wie das Erstarken von AfD und Nazis wirksam bekämpft werden kann. Also abseits von anderen Utopien, Lebensentwürfen. Es wird wenig über die fehlerhafte Politik gesprochen, die auch dazu führt, dass sich Menschen radikalisieren. Aber vielleicht ist es auch nicht Aufgabe des Films. Es war auf jeden Fall ein interessanter Film und ich glaube, ein wichtiger Film für Leute, die sich fragen, ob ihr gesellschaftliches Engagement, antifaschistisches Engagement überhaupt sinnvoll ist und Wirkung zeigt. Es gab zum Schluss eine Anekdote, in der eine Protagonistin erzählt, dass sie sich auch schon mal die Frage gestellt hat, ob sie das nochmal tun würde. Denn sie hat das Gefühl, dass es gar nichts gebracht hätte. Aber es gibt halt mittlerweile so kleine gesellschaftliche Fortschritte. Es gibt in der Gesellschaft eine größere Sensibilität gegenüber Rassismus, auch wenn es noch nicht gut aussieht. Aber es gibt eben so kleine Sachen, die sich seit den 90ern schon verändert haben. Und ja, sie stieß das auch auf antifaschistische Arbeit zurück. Auf jeden Fall ein Film zum Anschauen. Also eine absolute Empfehlung. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss.
Dankeschön, Marc. Das klang ja relativ spannend. Die absolute Empfehlung hier von Marc für die Antifa-Doku. Bevor wir jetzt gleich übergehen zur Sofa-Ecke, weil wir trotz sehr vieler Kinostarts doch irgendwie schon durchgekommen sind, ja. Gibt's noch mal ein bisschen Musik. Wie könnte es anders sein? Claudio Simonetti, Goblin, wenn ich am Regler stehe. Das muss schon sein. Deswegen habe ich heute für euch mitgebracht das Main-Theme aus Profondo Rosso. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Mit folgendem. Wir sind nämlich jetzt fertig mit den Filmstarts, deswegen sind wir bei
die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau. Und da haben Lars und ich schon oder endlich jetzt sprechen können über die dritte Staffel von The Bear.
Der
fantastischen Serie. Und das gibt's jetzt für euch auf die Ohren.
Die Filmriss Sofaecke.
Jo, wir wollen noch reden über was, was uns im Heimkino begegnet ist und auf das wir uns beide, glaube ich, sehr gefreut haben. Ne? Die Vorfreude ist ja immer die schönste Freude. The Bear, Staffel 3.
Korrekt.
Ja. Genau, darüber wollen wir reden. Die zweite Staffel war ja ziemlich sensationell und durchaus auch revolutionär, so was das Erzählformat anbetrifft. Wenn ich da nur an diese großartige Flashback-Szene halt eben beim Dinner mit der Familie dran denke. Unglaublich anstrengend, fordernd ist die Serie in jedem Fall.
Ring, ring.
Hat aber auch wirklich viel, viel Tiefe, finde ich. Und ja, da war jetzt natürlich die Frage und die Hoffnung auch groß, kann die dritte Staffel dieses Niveau halten?
Ja, also so ging es mir zumindest. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es wieder sehr schön zu sehen, dass sie ausnutzen, diesmal nicht ganz so arg. Es gibt keine Episode, die 60 Minuten lang ist wie Fische, was ich aber auch gar nicht so schlimm fand. Aber es gibt Folgen, die wieder unfassbar stressig sind. Und relativ kurz und andererseits wird sich auch Zeit genommen, wenn sie möchten, wie sie möchten. Es sind viele echte Köche drin.
Ja, sogar.
Das fand ich sehr lustig.
Und viele Gastauftritte tatsächlich.
Es gibt wieder auch, richtig viele Gastauftritte.
Sehr lustig ist.
Den besten hat, ich will nicht sagen, welcher Schauspieler es ist, aber ich sage euch, welche Folge es ist. Folge 5.
Mhm. Ja,
du weißt, wie ich meine. Also klar, da hab ich habe sehr laut gelacht, als eine gewisse Person um die Ecke kam.
Es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, weil die Figuren, also weil die Cameo-Auftritte oder diese externen Schauspieler, die halt eben dann in einer Rolle, in einer Folge zu sehen sind, sich halt auch immer sehr gut reinfügen, einfach in das Gesamte.
Es ist großartig. Und ja, ich hatte wieder extrem viel Spaß. Es war ein großes Auf und Ab. Und ich hasse jetzt schon das Ende der Staffel so ungefähr und will endlich und will direkt Staffel 4 gucken.
Also ich fand auch, dass die neue Staffel, die dritte Staffel, jetzt die Grundbausteine, die Grundsituation quasi, das Setting vertieft, sich sehr viel Zeit nimmt für die einzelnen Figuren, das finde ich immer wieder bemerkenswert, auch viel Ruhepole hat quasi, aber auf der anderen Seite halt auch eben diese extremen Stressmomente. Und das Ganze schon wirklich sehr, sehr gut weiter voranträgt. Also das muss ich sagen, da haben sie auch echt ein gutes Händchen, so diese Balance zu tragen. Zwischen der Action, die halt durchaus auch vorhanden ist, ne, zwischen dem Alltag auch in dem Restaurant und dem Stress, den das Ganze bedeutet, aber auf der anderen Seite sich wirklich auch viel Zeit zu nehmen und genau hinzuschauen und die Geschichten der Figuren weiterzuerzählen.
Ja, und wenn sie wollen, dann schaffen sie auch einfach innerhalb von ungefähr so einer halben Stunde dich einmal durchzukauen emotional und dir ein gebrochenes Herz auszuspucken. Ich fand nämlich tatsächlich, Ayo Edibiri hat ja selber eine Folge Regie geführt diesmal. Ich habe auch die ganze Zeit beim Gucken drauf geachtet, welche es war. Und ich war null überrascht, welche es war dann am Ende, weil es die Backstory von einem Charakter ja erzählt. Das ist einfach nur großartig. Und ich war so, das könnte man auch, also es gibt Kinofilme, die das nicht so gut hinkriegen teilweise, was die da in einer halben Stunde hinkriegen, finde ich.
Ja, man hat wirklich das Gefühl von einem Ensemble hier, in dem wirklich eine ganze Reihe von hervorragenden Schauspielern und Schauspielerinnen halt wirklich zu sehen sind. Ganz natürlich klar, irgendwie in der Mitte Jeremy Allen White als Carmi, aber vor allen Dingen halt eben auch Sydney. Also die ist so eine gute Figur wirklich auch.
Und ich glaube, mein Lieblingscharakter und auch mein Lieblingsdarsteller ist tatsächlich aber einfach Matty Matheson. Der eine Mann am ganzen Ensemble, der kein Koch spielt, aber der einzige ist im Ensemble, der eine Kochausbildung hat und tatsächlich selber gut kocht. Also wirklich auch jetzt ein Restaurant aufgemacht hat und ich liebe ihn einfach, weil er einfach so eine geile Energie reinbringt. Ist ja einer von den Facts, der Main Fact mehr oder weniger. Ich liebe ihn einfach. Ich glaube, mein liebster Fun Fact zur aktuellen Staffel ist, es gibt in der letzten Folge eine unfassbar unangenehme Dialogszene mit Will Poulter, bei der sein Gegenpart nicht wusste, dass die Kamera läuft.
Okay.
Und das macht die ganze Szene noch großartiger einfach.
Ja, also wirklich wieder eine Steigerung, und zumindest auf dem gleichen Niveau bleiben sie. Ne? Schwer zu steigern in jedem Fall, auch noch nach der letzten Staffel, aber auf jeden Fall echt beeindruckend und sehenswert, die dritte Staffel. Und ich bin auch schon gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht mit der vierten. Und was ich auch immer toll finde, die haben immer ein sehr gutes Händchen auch mit der Songauswahl. Unter anderem gibt es tatsächlich dieses Mal auch einen Song, der extra geschrieben wurde für die Serie und der kommt von niemand Geringeren als Eddie Vedder. Save It For Later heißt der und den hören wir jetzt. Hier ist Eddie Vedder aus der dritten Staffel The Bear.
Genau.
Ja.
Da sind wir wieder. Zurück im Studio.
Genau.
Und Heiner hat auch die dritte Staffel der Bär schon gesehen.
Ja.
Komplett und kann jetzt auch noch mal so ein bisschen seinen Senf dazugeben.
Ich habe noch ein bisschen Bonus-Senf, beziehungsweise, also ich habe das Gefühl, es ist wirklich die Touchstone-Serie, ja, auch so ein bisschen meiner Generation so ein bisschen. Also gerade alle reden drüber. Es ist so die große Serie des Moments. Sie wird wahrscheinlich auch bei den Emmys abräumen ohne Ende. Und ja, die Leute reden drüber. Und da bin ich dann irgendwie immer noch ein bisschen extra kritisch. Also die ersten beiden Staffeln haben mich extrem abgeholt. Diese neue Staffel habe ich, muss ich auch zugeben, innerhalb von ein paar Stunden quasi aufgesaugt. Also
so lange, wie sie halt dauert, ne?
Die Secret Sauce ist immer noch da. Und es ist, also ich mag auch die kulinarische Welt da reinzugucken und so. Aber jetzt gerade passieren so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen, ja, denken lassen. Also zum einen dieser Einschlag in die Haute Cuisine, in die Sternewelt, das ist so ein zentrales Thema, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wenn sie da nicht ganz doll aufpassen, dann rennt ihnen die Serie so ein bisschen weg, weil sie sicher Authentizität und ja, positives Work Environment und so weiter auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Und ja, bis auf Kami und Sydney auch gefühlt niemand so wirklich Bock hat auf diesen Sterne-Hustle. Und
das würde ich so nicht unterschreiben tatsächlich.
Okay.
Weil ich finde, dass, und wir haben gerade, als das lief, ja noch kurz drüber geredet, ich finde, dass Marcus auch seine Avancen macht. Der versucht auch einfach, das krass rauszuholen.
Der versucht, besser zu werden in seiner Arbeit, aber der hat nicht dieses explizite Ziel, der Stern ist das Alpha und das Omega des guten Kochens und nee, daran müssen
das
wir uns
nicht,
alle
aber
orientieren.
Der ist, glaube ich, auf dem Weg dahin, dass das sein Ziel wird, glaube ich, weil er ja letzte Staffel angefangen hat damit, ne, hier auch mit Will Poulter und sowas zu kochen.
Ja.
Und da, und deswegen glaube ich, dass halt hier sowohl Cousin als auch Marcus schon auf dem Weg sind, dass sie auch aus dem Laden das machen wollen. So.
Ja, ich meine, also, die Kami, ne, energetisiert und holt sie ab, auch mit so einem großen Ziel, was für sie ja auch hoiti-toiti und was Besonderes dann wäre. Aber es ignoriert dann irgendwie auch die Kehrseite, dass das eigentlich eine beschissene Sache ist. Dass es eigentlich eine total blöde Welt ist.
Aber ich meine, ich glaube,
dass Michelin-Sterne, die von französischen hochnäsigen ReifenverkäuferInnen da irgendwie
so geil
aufgeteilt werden und dass die natürlich auch extrem ja, westernzentrisch sind und eigentlich für die kulinarische Welt eher ein negativer Aspekt. Es wird irgendwie so außen vorgenommen, so.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ja auch immer ein bisschen nur der Punkt der Serie, dir zu zeigen, dass die Welt eigentlich ziemlich scheiße ist, die Leute da so krass geil finden. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch, ne, ich meine, es ging jetzt diese Staffel auch um Dinge so, was von welcher Part von diesem Restaurant verdient gerade Geld, zum Beispiel, sind ja Themen und ja, aber ich stimme dir auch
zu. Dieser Stern verkauft, ja, das ist so, ja.
Also ich meinte jetzt eher, dass halt, dass die Haute Cuisine gerade kein Geld verdient.
Nee, das nicht. Darum aber mit dem Stern würde es dann wieder vielleicht
so, ne? Oder sie vielleicht kriegt man irgendwann wieder einen Flashback mit John Bernthal oder sowas, wo Kami, also ne, das ist reine Spekulation von mir, wo er vielleicht auch einfach realisiert, die einfache Küche reicht und er macht halt wieder Sandwiches. Er macht halt geile Sandwiches, aber er macht vielleicht einfach wieder gedippte Sandwiches.
Du, so. Ich will gar nicht unbedingt einen absoluten Back to the Roots haben, aber
irgendwas,
halt also
irgendwie
so ein
Zwischending halt so,
ja,
vielleicht.
Ja, genau.
Ne?
Das ist irgendwie, dass dieses Herz, was der verstorbene Bruder so ein bisschen in seinem Dings hatte, erhalten bleibt, weil es wirklich sehr gegen, direkt gegen.
Er liebt ja auch alle Szenen, in denen alle Flashbacks oder sonstiges, in denen John Bernthal vorkommt, die sind ja auch immer in so einem geilen, goldenen Licht getaucht. Ja. Also er ist halt immer diese Engelsfigur so gefühlt.
Und er ist halt, nein, nicht wirklich, er ist so Engel, Teufel,
ja, aber
Dämone,
also, wie es halt inszeniert ist, immer, es wirkt schon immer so,
er wirkt
so krass.
Holier than thou.
Genau, alle stellen ihn halt auf ein Podest.
Ja.
Ist halt immer die Frage, gehört er dahin oder nicht?
Natürlich nicht.
Aber John Bernthal ist halt einfach großartig.
Es ist unglaublich. Jede Szene, er elektrisiert wirklich den Raum. Und es macht einfach Spaß. Und als ich ihn dann auch das erste Mal in der ersten Staffel gesehen hatte, wo dann dieser Reveal kam, wer ist dieser Bruder, über den wir alle... Ja, natürlich ist es John Bernthal, einfach die perfekte Fresse.
Das perfekte Casting.
Ja, der perfekte Typ, die perfekten Vibes. Er ist einfach, ja, ein eine ganz spezielle Aura. Und das funktioniert auch jetzt wieder in dieser Staffel in den ein, zwei Flashbacks. Diese Sprachwelt funktioniert allgemein für mich am besten, wenn wir ein bisschen raus aus dem zentralen Konflikt gehen und so ein bisschen rückblenden, ein bisschen ja, den Fokus erweitern, weil das große Ding ist dieser Serie meiner Meinung nach, dass wir so viele Charaktere haben, die so interessant sind, über die wir noch mehr erfahren wollen.
Das stimmt. Also ich würde dir auch zustimmen, mir ging es auch wieder so, dass ich teilweise schon sehr genervt war von Carmi und Kazan und dem ganzen Kram zum Teil und ich am Ende auch dachte, ich habe bis jetzt jede Staffel geliebt, ich finde die alle großartig, aber ich bin auch so, bitte findet ein gutes Ende irgendwann.
Ja.
So, ich will nicht, dass es sich jetzt zu lange hinzieht, ja. Dass sie, ne, nur weil irgendwo halt Geld zu holen ist und das alles qualitativ hochwertig ist, dass es irgendwann diesen Abfall macht. Das darf gerne auch auf einer hohen Note einfach enden, ja. Und dann vorbei sein und dann hast du halt irgendwie 3, 4, also ich war so, vielleicht 5 Staffeln würde ich mir, also ne, ich hoffe, dass es nicht viel mehr als 5 wird, auch wenn es, ne, zum Glück sind es immer nur 8 Folgen und so,
ja.
Ne?
Ja,
deswegen Staffel fühlt es sich auch nicht so lang an immer. Mhm. Aber ich dachte mir auch so, lasst es bitte nicht langweilig werden irgendwann, weil sonst kommst du an einen Punkt, wo es zu repetitiv wird, wo zu immer dasselbe ist, wo einfach du das Gefühl hast, es ist vielleicht auch nichts Neues mehr zu erzählen in dieser Welt.
Ja.
Dann findet bitte vorher einen Schluss. Und halt gerne auch auf dem qualitativen Level, wo wir aktuell sind, weil ich finde, das ist immer noch ganz, ganz oben.
Ja, ja, doch. Also, ja, das, was du gerade schon angesprochen hast, Kamis Kampf gegen sich selbst, der wird immer uninteressanter für mich, von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel. Das ist jetzt noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sage, das geht mir jetzt auf die Nerven oder so. Aber es wirkt schon merkbar, dass ich mehr Spaß habe an den Folgen, an den Szenen, in denen er nicht zentral ist. Und ja, die Serie hat so viel Potenzial, hat so viele Möglichkeiten, dass ich mir einfach wünsche, dass die nächste Staffel da entweder für Kami bessere Dinge und bessere Wege findet, bessere Dinge zu tun, ein bisschen interessantere Entscheidungen zu treffen. Ansonsten mach einfach mal eine Staffel voll mit der dritten Reihe. So. Also ich würde gerne eine Folge über die Facts nur sehen.
Oh Gott,
vielleicht 3 Folgen oder eine ganze Staffel, nur jede Folge ist ein Fact.
Die Spin-off-Serie mit den 13.000 Facts, die es gibt.
The Facts.
The Faculty oder so ähnlich.
Facts of Life.
Genau. Ja. Also wir können trotzdem alle sagen,
ja, guckt sorry, euch da mehr an. Es wirkte fast so, als wäre ich negativ, aber nee, man muss sagen, es ist eine der wenigen Serien, wo dieses Binge-Watching noch funktioniert, wo man wirklich durch den
hohen
Adrenalin-Faktor, den jede Folge hat, einen durchzieht. So. Und das ist einfach auch ein Achievement in and of itself. Ja.
Genau, wir sagen alle, guckt euch The Bear an.
Absolut.
Und dann gibt's noch mehr. Und zwar erscheint jetzt am 6. September von Leo 9 The Strangers Chapter 1, ein Remake von dem 2008er The Strangers Home Invasion Horror. Und den habe ich mir schon mal angeguckt für euch. Und ich habe zwar das Original nicht gesehen, ich habe so ein bisschen was gelesen, ich bin mir unsicher, ob ich mir das Original angucke, weil also ich hoffe, es ist besser als das, weil ich fand es leider gar nicht gut.
Waren die Masken goofier als die in Afraid oder weniger goofy? Oder gab es gar keine Masken?
Ich zeig's dir einfach, es sind, du hast einen komischen Typ mit einem Kartoffelsack über dem Kopf und Leute, die so komische Keramikmasken aufhaben, ja. Mein größtes Problem ist einfach, dass der Film komisch hässlich aussieht, auf eine ganz komische Art und Weise, weil er wieder so überdigital aussieht und zu clean dadurch.
Mm.
Und das ist dann halt, dadurch, dass ich weiß von Anfang an, worauf es hinausläuft, dass halt wieder, warum dauert das irgendwie 40 oder 50 Minuten von den 90, die der Film lang ist, bis diese Home Invasion wirklich anfängt.
Mm.
So. Und davor kommt irgendwie komisches Zeug. Die Charaktere verhalten sich auch an manchen Stellen, wo ich so dachte, was macht ihr eigentlich? Also, ich habe mir mehrfach gedacht, das ist alles. Nee. Also, wir hatten es letztens davon, dass du bei Trap unfassbar viel Suspension of Disbelief brauchst, dass dieser Film irgendwie funktioniert. Und das ist
aber weil es Craziness gibt.
Ja,
also, weil, du wirst belohnt, halt, wenn du deine.
Da ist es halt Craziness, was ich immer noch so ein bisschen abtun kann mit, ja, wenn du der glücklichste Mensch der Welt bist, dann passiert dir das alles so. Und hier ist einfach nur so, so dumm seid ihr doch einfach alle nicht. Es ist halt wirklich leider Gottes einfach nur sehr viel Blödheit.
Ja, gut,
also. Tut mir leid, da kann ich auch wenig. Gutes dran lassen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn da mehr Leute sind, die vielleicht irgendwie gewaltvoll um die Ecke gebracht werden oder sowas. Dann hätte es wenigstens noch den Faktor, weil gute Kills, also
gute Kills reißen schon mal viel raus.
Absolut.
Wenn irgendwie nervige Charaktere auf eine geile Art und Weise umgebracht werden.
Final Destination, ein ganzes Franchise, was nur um Tode geht.
Ja, und macht auch Spaß. Funktioniert
wie Sau, ja.
Aber das war leider nicht so viel. Nee, falls ihr doch Bock habt, könnt ihr entweder bei uns beim Filmquiz, vielleicht auch beim nächsten Filmquiz auf dem Tisch liegen haben oder eben überall, wo es Blu-rays gibt, zu kaufen. Jetzt im Vertrieb von Leonine ab 6. Dezember des Strangers Chapter 1. Und dann sind wir mehr oder weniger schon am Ende. Dann gibt es jetzt hier noch einmal das Filmquiz, das...
So, und ich melde mich nochmal zum Filmriss Filmquiz und habe euch zum einen die Auflösung der letzten Woche mitgebracht, nämlich das Filmquiz war JFK, der John F. Kennedy-Film von Oliver Stone mit Kevin Costner, der ja letzte Woche Horizon vorgestellt hat. Und in dieser Woche gibt es ein neues und das geht so.
Sie kam die Gasse entlang und die Hintertreppe rauf, so wie sie es immer getan hatte. Doc hatte sie über ein Jahr nicht gesehen. Auch sonst keiner. Damals trug sie immer Sandalen, blumengemustertes Bikinihöschen und ein verwaschenes Country Joe and the Fish-T-Shirt. Heute Abend steckte sie in Flachlandklamotten. Das Haar viel kürzer, als er es in Erinnerung hatte. Sie sah genauso aus, wie sie eigentlich nie aussehen wollte.
Psst. Bist du das, Chester?
Er glaubt, er halluziniert.
Nein, es ist nur die neue Verpackung, schätze ich.
Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen haben wir in dieser Woche zu Afraid Freikarten, zu Cuckoo Freikarten, zu Sleeping Dogs ebenfalls Freikarten und zu Gloria haben wir eine Kalimba, ein handgefertigtes Daumenklavier aus dem Hause Hokema. Und dann gibt es außerdem noch zu The Bear ein Überraschungspaket, die dritte Staffel von The Bear jetzt bei Disney Plus und von uns empfohlen. Und außerdem gibt es noch Alien Descendant, der zweite Band der Comicreihe aus dem Panini Comic Verlag. Declan Shalvey, Andrea Boccardo und Danny Earls erzählen hier also einen Nebenplot mit dem Raumschiff Descendant. Und das Ganze ist jetzt bei Panini erschienen und hier zu gewinnen.
Wunderbar, dankeschön, Lars. Und
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist nämlich auch schon wieder zu Ende. Wir haben euch hier zwei Stunden viel erzählt zu aktuellen Kinostarts, zu Sachen, die im Heimkino liefen. Und hoffentlich genügend Empfehlungen rausgegeben. Ich bedanke mich bei Jasmin, die weg ist, Lars, der auch weg ist. Ich verabschiede mich bei Heiner, der noch bei mir ist.
Yay, ich bin noch da.
Genau, ich sag auch wie immer Tschüsseldorf und viel Spaß im folgenden Programm.
Tschüss.